Wir sind mitten im Auferstehungsfest. Wir haben schon viel Gutes heute gehört. Wir durften schon einiges singen. Und an dieser Stelle vielen Dank für den Chor, dass ihr uns diese tiefen Wahrheiten so eindrucksvoll vermittelt habt. Es war eine Freude, euch zuzuhören. Das habe ich genossen, jetzt in diesen Feiertagen immer wieder den Chor hier vorne zu sehen. Danke für euren Einsatz und eure Treue. Das Osterfest oder das Auferstehungsfest ist das wohl älteste Fest von uns Christen. Man datierte so, wahrscheinlich haben die Christen im Jahr 100 nach Christus angefangen, Ostern zu feiern. Früher hat man das nur am Ostersonntag gefeiert, dann hat man es irgendwann aufgeteilt auf Karfreitag und auf Ostersonntag. Und so feiern Christen heute noch fast 2000 Jahre später, feiern Christen immer noch Ostern auf der ganzen Welt. Und Christen grüßen sich in verschiedenen Ländern, in unterschiedlichsten Sprachen mit ein und derselben Botschaft, mit ein und demselben Gruß. Christus ist auferstanden. Amen. Vielleicht müssten wir das jeden Sonntag machen, dass wir da so richtig in Übung kommen. Die Auferstehung ist das wichtigste Ereignis der Menschheit, für uns Menschen. Es gibt in vielen Ländern Feste, es gibt Jahrestage, wo das Land vielleicht unabhängig geworden ist oder wo es einen Sieg errungen hat. Und dann gedenkt man immer wieder an diese Tage oder an diese Befreiungen. An Ostern feiern wir den größten Sieg, den es jemals gegeben hat. Wir feiern den Sieg über den größten Feind von uns Menschen, nämlich den Tod und die Sünde. Gerade das Thema Tod und Sünde, das sind jetzt nicht so die geläufigsten Themen, über die wir vielleicht mit unseren Arbeitskollegen oder Nachbarn sprechen. Man will manchmal vielleicht gar nicht darüber nachdenken, auch von Sprechen gar nicht zu reden. Man lebt, das Leben konzentriert sich einfach nur auf das Hier und Jetzt. Von dem englischen König Heinrich dem VIII. Wird Folgendes berichtet. Er lebte 1491 bis 1547. Und der regierte 36 Jahre. Und er war ein grausamer Gewaltherrscher. Von seinen 6 Frauen ließ er einige umbringen. Und keiner wagte es ihm, die Wahrheit zu sagen. Und alle haben ihm einfach Unterwürfigkeit vorgeheuchelt. Keiner traute sich, ihm die Wahrheit zu sagen. Und dann hat der König einen Hofnarren eingestellt. Er durfte ihm die Wahrheit sagen, aber nur auf närrische Art und Weise. Also nur mit viel Witz und Humor. Und wenn es dem König zu viel wurde oder es vielleicht zu ernst wurde, dann hat er einfach gesagt, ach, du bist doch nur ein Narr. Und der ganze Hof hat gelacht, keiner hat es ernst genommen. Und der Hofnarr, der war ziemlich gut in seiner Arbeit, in seinem Job, und dann hat der König ihm ein goldenes Narrenzepter gegeben, mit der Auflage, er soll es so lange haben, bis es einen noch größeren Narren gibt als ihn selbst. Und die Jahre vergingen, aber keiner konnte ihn übertreffen, er war der größte Narr. Und so blieb er es, bis der König starb. Und als sich dann im Hof herumgesprochen hat, okay, der König liegt im Sterben, dann schlüpfte der Narr zu dem König ins Sterbezimmer. Und als der König ihn sah, sagte er, Freund, wir müssen nun Abschied nehmen. Und der Narr erwidert, ja, König, ich habe gehört, du willst verreisen. Der König stöhnte auf, ich will nicht, ich muss. Darauf sagte der Hofnarr nachdenklich, oh, du musst? Ist einer größer als du, der dir das befehlen kann? Der König seufzte, es ist der allmächtige Gott. Der Narr fragte weiter, wann wirst du von deiner Reise wiederkommen? Der König ächzte, ich gehe in das Land ohne Wiederkehr, ich komme nimmer wieder. Erstaunt fragte ihn der Narr, du gehst in das Land ohne Wiederkehr, hast du dich denn nicht auf diese große Reise vorbereitet? Hast du eine Wegkarte, einen Wegbegleiter oder Wegzerrung? Der König schrie auf, nein, ich habe mich nie um Gott und um die Ewigkeit gekümmert. Da legte der Narr dem König das goldene Narrenzepter in die kalten Hände und sagte, du, o König, gabst mir das Zepter und ich sollte so lange tragen, bis ein größerer Narr als ich in deinem Reich aufkommen würde. Du wusstest, dass du sterben musst und du hast dich nicht darauf vorbereitet. Einen größeren Narren als dich gibt es nicht. Was hat das mit Ostern zu tun? Was hat das mit dem Auferstehungsfest zu tun? Was hat mein Leben und auch mein Tod, mein Sterben, was hat das mit der Auferstehung von Jesus zu tun? Und um diese Antwort zu bekommen, möchte ich mit euch heute ein Kapitel aus dem Korintherbrief, aus dem ersten Korintherbrief betrachten. Und zwar ist das der 1. Korinther, Kapitel 15. Und gleich vorweg, das Thema ist, ohne die Auferstehung ist alles nichts. Ohne die Auferstehung ist alles nichts. Das Kapitel ist sehr lang, wir werden heute nur auf einen Teil eingehen. Da gäbe es viel mehr zu besprechen. Aber es passt heute sehr gut zu dem Anlass. Und deswegen schlag gern mit mir 1. Korinther 15 auf. Ich habe die Texte heute auch hier, aber wenn ihr eine Bibel dabei habt, lest gerne in eurer eigenen Bibel mit. So. Ich möchte zunächst die ersten beiden Verse lesen. 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 2. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Paulus schreibt diesen Brief, schreibt dieses Kapitel, diesen Abschnitt, um die Korinther zu erinnern. Es ist eine Erinnerung. Diejenigen, die Kinder unter uns haben, die wissen, dass das Erinnern ein Großteil der Erziehung ist. Wasch dir deine Hände, putz dir deine Zähne. Selbst nach Jahren müssen wir das immer wieder sagen. Und genau so brauchen wir auch Erinnerung. Wir sollen erinnert werden an die Wahrheiten der Auferstehung, weil wir sie einfach immer so schnell vergessen, weil wir nicht in dem Bewusstsein leben, dass Christus auferstanden ist. Also Paulus will die Korinther an das Evangelium erinnern. Er erzählt nichts Neues. Es ist eine Erinnerung an das, was sie bereits geglaubt haben und angenommen haben. Was bedeutet das Wort Evangelium? Es bedeutet im Prinzip frohe Botschaft. Und wir könnten sagen, die rettende Botschaft von Jesus Christus. Und er beschreibt das Evangelium folgendermaßen. Und da lesen wir die nächsten zwei Verse. 1. Korinther 15, die Verse 3 bis 4. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich euch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Also er fasst das Evangelium so zusammen. Christus ist gestorben, Christus ist begraben, Christus ist auferweckt. Und vielleicht ist das für dich keine Erinnerung, sondern was Neues. Vielleicht hast du noch nie die Bedeutung von der Auferstehung oder die Bedeutung von Ostern gehört. Vielleicht fragst du dich, warum spricht man überhaupt über jemanden, der vor 2000 Jahren gestorben ist? Warum beschäftigen wir uns damit? Er wurde gekreuzigt, begraben und er soll auferstanden sein. Warum ist das für dich relevant? Mit Sicherheit hast du schon mal von Jesus gehört und jeder von uns hat mit Sicherheit auch so eine Meinung über Jesus. Vielleicht siehst du ihn einfach als eine historische Person, vielleicht als einen moralischen, vorbildlichen Menschen, der vielleicht ein paar gute Dinge gesagt und getan hat. Schließlich wird er ja immer wieder zitiert und man sieht ihn an den Kreuzen hängen, die aufgestellt oder aufgehängt sind. Aber das ist bei weitem nicht alles. Es gibt einen bestimmten Grund, warum er gekreuzigt, begraben und auferstanden ist. Weil eigentlich wäre er nicht gestorben. Er war nämlich ohne Sünde. Er war ein wahrer Mensch und wahrer Gott in einer Person. Er war gerecht und ohne Schuld. Und wenn wir mal den ganzen Prozess, wir sind zwar schon am Auferstehungssonntag, aber wenn wir nochmal uns zurückerinnern an den ganzen Prozess, an den Verurteilungsprozess, keiner konnte eine Schuld an ihm finden. Fangen wir an beim Hohen Rat und bei den Hohepriestern. Sie suchten Beweise, um ihn umzubringen, aber sie fanden keine. So lesen wir es im Markus-Evangelium im 14. Kapitel. Pilatus, der römische Statthalter, er war in diesem Prozess der Richter und er hat mehrfach gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Ja, die haben immer ihn befragt, aber sie finden keine Schuld an ihm. Und dann sind die hinterlistig geworden. Sie haben falsche Zeugen nach vorne geschickt, die Falschaussagen getroffen haben, sie falsche Beweise gebracht haben. Aber weil sie nicht übereinstimmten, wurden sie als falsch entlarvt. Man konnte nichts an Jesus finden, also fingen sie sich an, was auszudenken. Der Hauptmann, der Jesus gekreuzigt hat, hat gesagt, das war wahrhaftig Gottes Sohn. Also er hätte nie sterben müssen. Warum ist er denn dann gestorben? Und das sehen wir sehr schön in diesem Vers und in dem Vers 3. Er ist für unsere Sünden gestorben. Du und ich, wir alle Menschen sind Sünder. Ob es dir passt oder nicht, das ist die Tatsache. Und wenn wir ehrlich sind und wenn du ehrlich bist, bezeugt dein Gewissen, dass du auch ein Sünder bist. Wenn man bei uns anfangen würde, Fehler zu suchen, da würde man schnell fündig werden. Also bei mir braucht man sich nichts ausdenken, wie bei Jesus. Ich weiß um meine Fehler und die sind auch zum Teil sehr offensichtlich. Gottes Wort ist da sehr klar und unmissverständlich. Alle sind Sünder und die Folge der Sünde, in Römer 6,23 heißt es, der Lohn der Sünde, ja, die Konsequenz der Sünde, ist der Tod. Das ist auch nichts Neues für uns. Wir wissen, alle Menschen müssen einmal sterben, aber es ist nicht nur der physische Tod und danach ist alles vorbei, sondern die Bibel spricht von einem grausamen Ort der Hölle, die für diejenigen bestimmt ist, die in ihren Sünden sterben. Und es ist ein Stück weit wie vor Gericht. Gibt es einen Weg, irgendwie diesem Urteil zu entkommen? Wir haben da ein gerechtes Urteil, wir sind schuldig, ganz offensichtlich, und wir haben einen gerechten Richter. Und es gibt scheinbar keinen Ausweg. Und da kommt Christus ins Spiel. Er starb, um die Schuld all derer zu bezahlen, die an ihn glauben. Jesus stirbt nicht, weil die römischen Soldaten so stark und mächtig sind und er sich nicht wehren kann. Jesus sagt, ich kann 12 Legionen Engel holen und ich bin in einem Nu befreit. Jesus hatte alle Macht. Auch die Dornenkrone war jetzt nicht schuld daran, dass er gestorben ist. Auch nicht die Atemnot am Kreuz. Das war ja meistens die Folge, wenn man am Kreuz hing. Es war so eine grausame Foltermethode. Auch die Folterung vor der Kreuzigung, das war nicht der Grund, warum Jesus gestorben ist, sondern der Grund war unsere Sünde. Er starb, um die Schuld all derer zu bezahlen, die an ihn glauben. Er hat sein Leben gegeben, für dich und für mich, für deine Schuld und für meine Schuld. Und das Schlimmste an dem Ganzen, das war gar nicht so dieser demütigende Prozess. Sie haben ihn verspottet als König, sie haben sich über ihn lustig gemacht. Die Dornenkrone oder auch die Nägel, die durch die Hände und die Füße durchbohrt wurden. Das Schlimmste an dem Ganzen war der Zorn Gottes, der auf ihm lag. Und dieser Zorn Gottes, den haben eigentlich wir verdient. Eigentlich hätte er auf uns liegen müssen. Und Jesus trug unsere Schuld und leidet stellvertretend für uns. Und deswegen dreht sich alles um Christus. Deswegen denken wir an Christus. Deswegen erinnern wir uns und beschäftigen uns so viel mit ihm, weil er uns eben gerettet hat, weil er uns Frieden gebracht hat. Weil durch ihn kannst du die Vergebung der Schuld bekommen. Durch ihn entkommen wir dem Zorn Gottes. Das Urteil steht, aber durch ihn müssen wir nicht ewig in der Hölle sein, weil wenn wir an ihn glauben, wenn wir unsere Schuld vor ihm bekennen, dann sind wir freigesprochen durch Jesus. Und Gott hat das Ganze auch besiegelt. Und da kommen wir jetzt zu der Auferstehung. Wir werden später ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Aber die Auferstehung ist wie ein Siegel von Gott, dass Christus ein stellvertretendes, würdiges Opfer war, das er angenommen hat. Und deswegen ist die Auferstehung so wichtig. Weil Gott damit anerkennt, Jesus war würdig für uns zu sterben und Gott nimmt dieses Opfer an, das Opfer für dich und für mich. Und von diesem Evangelium redet Paulus, er sagt ja hier ganz am Anfang im Vers 1, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund. Und das ist das Evangelium. Dieses Evangelium haben die Korinther angenommen, das haben sie geglaubt. Durch dieses Evangelium wurden sie gerettet. Und an dieses Evangelium müssen sie erinnert werden und wir ebenso. Das Evangelium, das uns rettet, das Evangelium, durch das wir tagtäglich leben. Und in den ersten 11 Versen, da sehen wir 3 Argumente, dass die Auferstehung Jesu eine Tatsache ist. 3 Argumente und ich möchte die kurz hier aufzeigen. Das erste ist der persönliche Glaube, das zweite sind die Schriften und das dritte sind die Augenzeugen. Auf die ersten beiden werde ich nicht so viel eingehen, aber der persönliche Glaube, das sehen wir im Vers 1. Da sagt er, dass ihr angenommen habt, durch das ihr auch gerettet werdet. Und wenn wir zu Vers 11 gehen, heißt es auch, und so seid ihr zum Glauben gekommen. Die Korinther haben die Folgen der Auferstehung selbst erlebt, weil sie die Vergebung der Sünden erfahren haben. Gott hat ihnen Frieden ins Herz gegeben. Und diejenigen, die das erleben, die haben Anteil an der Auferstehung. Den Frieden, den Gott uns ins Herz gelegt hat. Und sie haben das in ihrem Leben erfahren. Es hat sich bewahrheitet. Das zweite Argument sind die Schriften. Und das lesen wir in den Versen 3 bis 5. In den Versen 3 bis 5, wir haben hier nur 3 bis 4, aber selbst hier lesen wir in Vers 3, für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften und dann auch am Ende begraben und auferweckt worden ist, am dritten Tag nach den Schriften. Nun, was ist hier mit Schriften gemeint? Damit ist nicht die Bibel als Gesamtes gemeint, weil das Neue Testament war zu der Zeit noch in der Entstehung. Also es geht nicht um die Bibel als Ganzes, sondern es geht um die alten Schriften, die vor Jesus verfasst wurden. Und als Jesus gelebt hat, hat er auch diese Schriften immer wieder erwähnt und sie auch als Wort Gottes bestätigt. Das Alte Testament, wir kennen es als Altes Testament. Und wenn wir ein Beispiel nehmen, die Schriften haben davon berichtet, dass Jesus sterben wird, dass Jesus auferstehen wird. Und wenn wir zum Beispiel 500 Jahre zurückgehen, 500 Jahre vor der Kreuzigung, da heißt es in Jesaja 53, die Verse 5 bis 6, doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Und dieses gesamte Kapitel, das beschreibt so schön und so eindrucksvoll, wie Christus für uns gelitten hat, wie er das auf sich genommen hat. Es ist so eindrucksvoll, wie er das perfekte Opferlamm für uns geopfert wird, wie er stellvertretend für uns gestraft wird. Unsere ganze Schuld wird auf ihn gelegt. Und das wurde 500 Jahre im Voraus geschrieben und hat sich dann bei der Kreuzigung bewahrheitet. Und dann gibt es noch zwei Beispiele, die möchte ich jetzt nicht vorlesen, die werde ich so nennen, die könnt ihr gerne zu Hause nachprüfen. Psalm 22 und Psalm 16 sind auch sehr, sehr interessant. Da heißt es, die Psalmen wurden übrigens vom König David 1000 Jahre vor der Kreuzigung geschrieben, circa 1000 Jahre vorher. Und da heißt es im Psalm 22, Kleider wurden untereinander geteilt und um das Gewand das Los geworfen. Und genau das haben die Soldaten mit der Kleidung von Jesus gemacht, als Jesus am Kreuz hing. Sie haben die Kleidung geteilt und das Gewand haben sie ausgelost. Genau diese Szenen, die 1000 Jahre vorher beschrieben werden, haben sich am Kreuz abgespielt. Und wir lesen auch von Händen und Füßen, die durchbohrt wurden. Und wir müssen uns klar machen, zu der Zeit gab es noch keine Kreuzigung als Foltermethode. Das wurde erst viele Jahre später praktiziert. Aber früh angekündigt, prophetisch vorausgesagt von David. Und im Psalm 16, Vers 10 heißt es, denn mein Leben wirst du dem Scheol nicht lassen, also dem Totenreich, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sieht. Und dieser Vers ist deshalb so interessant, weil Petrus, nachdem Christus in den Himmel gefahren ist, hat Petrus diesen Vers aufgegriffen und hat gesagt, dass der König David voraussehend von der Auferstehung Christi gesprochen hat. Auch 1000 Jahre im Voraus. Also die alten Schriften haben schon von dem Leiden und Sterben und der Auferstehung berichtet. Als Jesus auf dieser Erde gewandelt ist, hat er auch schon angekündigt, ich werde sterben, aber ich werde nach 3 Tagen auferstehen. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich nicht. Nein, das lesen wir in Matthäus 12, wo er sagt, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Also Jesus hat es auch vorausgesagt. Also, erstens, der persönliche Glaube bestätigt die Auferstehung als Tatsache. Die Schriften bestätigen die Auferstehung als Tatsache. Und das dritte sind die Augenzeugen. Und da lesen wir in den Versen 5 bis 8. Da werden diese Augenzeugen aufgelistet. Und da heißt es wie folgt. Und dass er dem Kephas, das ist Petrus, erschienen ist, danach den 12. 12, der Judas war nicht mehr dabei, aber Matthias war jetzt der Ersatz für Judas. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, vermutlich der Halbbruder von Jesus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Ja, weil Paulus einfach später gerettet wurde. Wir müssen uns vor Augen führen, dieser Brief wurde ca. 25 Jahre nach der Auferstehung aufgeschrieben. Und zu diesem Zeitpunkt wurde die Auferstehung immer noch von lebendigen Zeugen bestätigt. Und wir haben hier ungefähr aufgerundet, wenn man das Ganze zusammenzählt, fast 600 Menschen, von denen die meisten noch leben. Das heißt, wenn jemand hier anzweifelt, ob es eine Auferstehung gab, konnten sie diese Augenzeugen befragen. Man konnte mit ihnen reden. Es gab eine Vielzahl an Augenzeugen. Und er sagt, die meisten von ihnen leben noch. Man konnte hingehen und fragen, du hast Jesus gesehen. Wie war es? Wo hast du ihn gesehen? Waren andere dabei? Man hätte sie direkt befragen können. Und ich glaube, Augenzeugen sind diejenigen, denen wir am meisten vertrauen, wenn es irgendein Ereignis gab. Stell dir vor, es gab einen Autounfall und jemand saß im Auto. Dem werden wir doch glauben. Oder jemand, der das von außen gesehen hat. Aber wenn jemand vielleicht im Nachhinein kommt und sieht, was passiert ist und sich dann so ein bisschen herleitet oder jemand sieht nur die Bilder und sagt dann, ja, so muss der Tathergang gewesen sein, Nein, ein Augenzeuge hat eine ganz andere Autorität. Und hier werden uns fast 600 Menschen genannt, die dem auferstandenen Jesus begegnet sind. Jesus hatte im Vorfeld angekündigt, ich werde sterben und ich werde nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und das hatte er zu den Schriftgelehrten gesagt. Und sie haben, als Jesus gekreuzigt wurde, haben sie sich das dann natürlich gemerkt und sich dann mit folgendem Anliegen an Pilatus gewendet. Und das lesen wir in Matthäus 27. Also wir gehen so ein bisschen zurück in die Geschichte. Das ist so der Zeitraum nach der Kreuzigung und Auferstehung im Zwischenraum. Und da heißt es dann, am nächsten Tag aber, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die Hohepriester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. So befiehl nun, dass das Grab gesichert wird bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferweckt worden. Und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Pilatus sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben, geht hin, sichert es so gut ihr könnt. Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. Sie wollten mit allen Mitteln verhindern, dass der Leichnam von Jesus geklaut wird und das Gerücht die Runde macht, Jesus ist auferstanden. Das wollten sie verhindern. Aber im Endeffekt haben sie die Auferstehung mit ihrer Aktion um ein Vielfaches glaubwürdiger gemacht. Sie wollten ein Gerücht verhindern, aber dann gab es ein Erdbeben. Ein Engel des Herrn kam und wälzte den Stein weg. Und von den Soldaten lesen wir, die Soldaten, die fielen um und waren wie tot. Und was machen die Schriftgelehrten? Wie erklären sie sich das? Und wir lesen das im nächsten Kapitel dann im Matthäus-Evangelium. Und so versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat. Und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten, sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und diese Rede verbreitete sich bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Diese Stellungnahme der Schriftgelehrten ist absolut lächerlich. Wenn Soldaten während ihrer Wache schliefen, bedeutet es, den Tod, es ist ihr Todesurteil. Und dass alle Soldaten so tief schlafen und nicht mitbekommen, wie der Stein weggewälzt wird, ist ebenso unglaubwürdig. Und eigentlich müssten die Jünger auch vor Gericht wegen dieser Straftat, dass sie da jemanden geklaut haben. Und das zeigt uns die Heuchelei der Pharisäer. Die Pharisäer haben nämlich zu Jesus am Kreuz Folgendes gesagt. Die haben gesagt, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist der König Israels, steige er vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Und was sehen wir? Ein viel größeres Wunder. Er geht nicht nur vom Kreuz herab, sondern er kommt aus dem Grab. Er steht auf, ein übernatürliches Wunder. Weil das, was die Soldaten ihm geschildert haben, das müsste sie wachrütteln. Es ist ein übernatürliches Wunder. Aber sie wollten nicht glauben. Die schriftgelehrten Pharisäer haben ein größeres Wunder gesehen, als dass Jesus vom Kreuz runtergeht. Er steht von den Toten auf, aber sie waren verblendet. Sie sehen es, aber sie erkennen es nicht. Die Beweise sind ausreichend. Wie reagierst du auf den auferstandenen Jesus? Ich möchte noch 2 außerbiblische Zeugenberichte bringen. Eins von Josephus Flavius, dem jüdischen Historiker. Er lebte ca. 37 bis 100 nach Christus und von ihm heißt, und er schrieb dann auf, zu der Zeit, da war ein Mann, der Jeschua genannt wurde. Er führte einen guten Lebenswandel und war als tugendhaft bekannt. Und viele Leute von den Juden und von anderen Völkern hatte er als Jünger. Pilatus hatte ihn zur Kreuzigung und zum Tode verurteilt. Aber diejenigen, die seine Jünger geworden waren, gaben seine Jüngerschaft nicht auf und erzählten, dass er ihnen 3 Tage nach der Kreuzigung erschienen sei. Ja. Josephus war kein Christ und er hat sich auch immer von christlichen Positionen distanziert. Trotzdem bestätigt er einige Schlüsselaussagen aus den Evangelien. Und aus seinem Text können wir schließen, dass Jesus gelebt hat, dass er ein weiser Lehrer war, dass Pontius Pilatus ihn zum Tode verurteilt hat und dass er gekreuzigt und gestorben ist und dass er Anhänger hatte, die berichteten, dass er auferstanden sei. Und dann gab es noch einen anderen samaritanischen Historiker, der hat ein Werk verfasst, das leider verloren gegangen ist. Aber andere Historiker haben daraus zitiert, so funktioniert das manchmal in der ja, in der Beweislage da. Und sie haben daraus zitiert, und da gab es einen christlichen Chronisten, der hieß Sextus Julius Africanus. Und er schreibt in seinem Werk, dass in diesem Werk auch von der Kreuzigung Jesu berichtet wurde und auch von einer Finsternis und auch von einem Erdbeben. Also genauso wie in den Evangelien. Ja, also auch außerbiblische Historiker oder Menschen haben Zeugen, also von ihnen gibt es Zeugenberichte, die den Tod und auch die Auferstehung andeuten oder bezeugen. Reicht das aus, um dich zu überzeugen, dass Christus auferstanden ist? Die Beweislast ist erdrückend. Wenig, also ich glaube, es gibt nichts Vergleichbares, das so gut beweisbar ist wie die Auferstehung. Die Frage ist, willst du es glauben oder nicht? Und das Problem bei einigen Korinthern war, dass sie grundsätzlich die Auferstehung von Menschen angezweifelt haben. Ja, sie haben es grundsätzlich angezweifelt. Sie sagten, Tote können nicht auferstehen. Und das ist ja eigentlich auch der Regelfall. Von uns hat auch keiner gesehen, wie Tote auferstehen. Und auch in der Bibel sehen wir nicht so viele Fälle. Im Alten Testament sehen wir nur in einer Epoche, also in der Lebenszeit von Elia und Elisa, 3 Totenauferweckungen. Und dann im Neuen Testament sehen wir 5. Ja. Und da gibt es vielleicht ein paar Merkmale, die ich kurz nennen möchte, was auch, denke ich, wichtig zur Einordnung ist. Das Wunder von der Auferstehung war immer sehr nah am Zeitpunkt des Todes. Also das Längste, was wir lesen, das war Lazarus, der war 4 Tage im Grab. Und da kamen schon die Menschen und haben ihn gewarnt und gesagt, Vorsicht, er kann schon stinken, er liegt schon 4 Tage. Also es war immer ziemlich nah am Zeitpunkt des Todes. Das Zweite war, diese Wunder waren nicht von irgendwelchen Menschen, sondern es waren Gottesmänner. Elia, Elisa, Jesus 3-mal, Petrus 1-mal, Paulus 1-mal. Und der letzte Punkt, der Verstorbene wurde in sein vorheriges irdisches Leben zurückgebracht. Also er ist nicht auferstanden als jemand anderes oder als irgendein Tier, wie wir es vielleicht aus dem Buddhismus oder Hinduismus kennen, sondern er war die gleiche Person wie vorher. Und es waren immer Augenzeugen dabei. Es waren immer Augenzeugen, die das bestätigt haben. Es war nie einfach nur eine Erzählung. Und genauso auch bei Jesus, wo es wahrscheinlich die meisten Augenzeugen gab. Und wo es sogar amtlich war, dass er tot war. Ja, es wurde von den Soldaten geprüft, dass er tot ist am Kreuz. Er wurde in ein Grab gelegt, das Stein davor versiegelt. Also es ist amtlich, es ist klar. Die Beweislast ist erdrückend. Wir haben absolute Gewissheit, dass er tot war. Und seine Auferstehung wurde von so vielen Zeugen bestätigt. Und dann kommen wir jetzt so ein bisschen zu dem zweiten Teil. Ja, das zum einen, die Auferstehung ist eine Tatsache, aber zum zweiten Teil, und hier führt Paulus so eine Art Beweiskette auf, weil einige Korinther nicht geglaubt haben, dass es die Auferstehung gibt. Und was für Konsequenzen hätte es denn, wenn wir keine Auferstehung haben, wenn es keine Auferstehung gibt? Und da möchte ich mit euch jetzt uns an diesen Punkten entlanghangeln. Genau. Und diese Verse, ich werde den Text jetzt nicht komplett lesen, sondern ich werde immer so darauf eingehen. Aber die Beweiskette ist folgendes. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist Christus tot, dann ist unsere Verkündigung inhaltslos. Genauso auch unser Glaube inhaltslos. Dann waren es falsche Zeugen. Dann sind wir immer noch in unseren Sünden. Wir sind ewig verloren. Und das Fazit, wir sind die elendsten aller Menschen. Ja. Was machen wir eigentlich hier? Der erste Punkt, Christus wäre tot. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist Christus heute tot. Er wäre nicht der auferstandene Christus. Was würde das bedeuten? Jesus war hier auf dieser Erde als wahrer Mensch und als wahrer Gott. Er musste Mensch werden, um stellvertretend für uns zu sterben, wie ich anfangs schon gesagt habe. Jesus wurde von einer Jungfrau geboren, von einer Frau. Er war ein Mensch, er lebte auf dieser Erde. Er ist aufgewachsen, er hat an Weisheit zugenommen. Er hat Hunger, Durst, Müdigkeit, Traurigkeit verspürt. Er hat ein Handwerk gelernt. Er war ein Mensch, er lebte als Mensch. Aber er musste im Umkehrschluss auch Gott sein, weil nur Gott das vollkommene, sündlose Opferlamm sein konnte. Und das vereint in einer Person. Wenn es keine Auferstehung gäbe, dann wäre er heute noch tot. Und das würde bedeuten, Gott hat das Opfer nicht angenommen und damit wäre Jesus auch nicht Gott. Damit wäre Jesus einfach nur irgendeine historische Person und auch ein Lügner, weil er von sich behauptet hat, dass er Gott ist. Also, Christus wäre tot, wenn es keine Auferstehung gäbe. Das Zweite, unsere Verkündigung wäre inhaltslos. All die Predigten, die du gehört hast, all die Bibelstunden, die du besucht hast, oder Teenkreise oder sonstige Kreise, Jedes Mal, wenn du die Bibel aufgeschlagen hast und darin gelesen hast, war das eine verschwendete Zeit, weil alles nur eine Lüge wäre. Nahezu jedes Buch im Neuen Testament, ich habe es jetzt nicht ganz geprüft, aber nahezu jedes, es gibt, glaube ich, ein paar Ausnahmen, die sprechen über die Auferstehung. Und wenn die Auferstehung eine Lüge ist, dann ist die ganze Bibel eine Lüge. Dann können wir ihr nicht trauen. Und all das, was wir aus der Bibel genommen haben und unser Leben darauf ausgerichtet haben, Prinzipien, unsere Ziele, sind alle hinfällig. Es wäre alles gelogen. Auch unser Glaube wäre inhaltslos, weil wir uns da auf einen Toten stützen würden. Wir haben ja gesehen, wie Paulus das Evangelium beschreibt. Christus ist gestorben, begraben und auferstanden. Und wenn wir die Auferstehung rausnehmen, so schreibt es ein Bibelkommentar, dann reißen wir dem Evangelium das Herz aus und lassen es leblos zurück. Ja, dann wäre unser Glaube eine Illusion, ein Wunschdenken. Nichts Echtes, nichts Wirkliches, sondern nur etwas, was wir uns wünschen. Dann haben wir unsere Hoffnung umsonst auf Christus gesetzt. Und die ganzen Glaubenshelden, die in der Bibel genannt werden, ja, gerade in Hebräer 11, Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaac, Jakob, Josef, Mose, Gideon, David, Samuel, und die Liste können wir endlos weiterführen. Sie wären keine Glaubenshelden, sondern sie wären getäuschte Fanatiker, Idealisten. Auch die Märtyrer, die für ihren Glauben hingerichtet wurden, es wären keine Märtyrer, es wären einfach getäuschte Idealisten. Viertens, es wären falsche Zeugen. Vers 15 heißt es, wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Wir haben diese Zeugen gesehen, diese Liste an Zeugen. Und sie haben alle ausgesagt, dass sie Jesus, den Auferstandenen, gesehen haben. Unter den Augenzeugen waren ja auch Apostel. Und gerade bei Aposteln war es ja so ein entscheidendes Merkmal, dass derjenige die Auferstehung Jesu bezeugen konnte. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, die Verse 21 bis 22, so muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welcher der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, da er von uns hinweg aufgenommen wurde. Einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Ein Apostel musste den Auferstandenen gesehen haben. Und die Auferstehung war auch ein wichtiger Bestandteil der Lehre der Apostel. Die Apostel haben es in ihren Predigten immer wieder erwähnt, die Auferstehung. Genauso auch die Buße, Bekehrung, Umkehr, Errettung allein durch Glauben. Aber wenn es keine Auferstehung gibt, dann sind ebenso auch die Apostel Lügner und all das, was sie erzählt haben, sind nichts als Lügen. Vers 5, wir wären noch in unseren Sünden. Vers 17 ist es. Punkt 5, Vers 17. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Hast du dich vielleicht schon mal gefragt, warum Jesus überhaupt auferstehen musste? Hat der Tod nicht gereicht? Wir wissen, für Sünde braucht es ein Sühneopfer. Aber warum musste er denn auferstehen? Welche Rolle hat es gespielt? Und das ist sehr, sehr entscheidend. Ich habe es schon anfangs angedeutet, dass Gott, der Vater, den Sohn auferweckt hat, ist eine Bestätigung dafür, dass Gott das Opfer angenommen hat, dass das Opfer ausreichend ist, dass das Opfer, wie wir es aus dem Alten Testament kennen, für Gott ein Wohlgeruch ist. Ansonsten würden wahrscheinlich Zweifel aufkommen. Naja, wenn Jesus nur gestorben ist, vielleicht ist er ja an seiner eigenen Schuld gestorben. Vielleicht war er ja gar nicht sündlos. Die Auferstehung ist eine Bestätigung, dass er das vollkommene, sündlose Opferlamm ist. Er wurde, Zeit seines Lebens, wurde er geprüft, wie ein Lamm, auf Fehler untersucht. Er wurde geprüft und versucht und er wurde für würdig empfunden. So ist die Auferstehung eine Bestätigung für Jesus, dass er das würdige Opferlamm ist. Und auch ein Beweis damit, dass er Gott war. Die Schriftgelehrten, ich hatte die Stelle vorhin schon angedeutet, aber die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die geistliche Elite von damals, die wollten einen Beweis, dass Jesus wirklich der von Gott gesandte Messias ist. Und Jesus hatte ihnen eigentlich schon viele Beweise gegeben. Unter anderem, das hatten wir letztens in der Bibelstunde, dass er einen blinden taubstummen Besessenen, genau, geheilt hat. Jesus hatte ihnen viele Beweise bis zu diesem Zeitpunkt schon geliefert. Aber weil sie ihr Herz ihm gegenüber verschlossen hatte, hat er Folgendes zu ihnen gesagt. Und das ist auch sehr entscheidend. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Jesus sagt hier zu den Schriftgelehrten, dass die Auferstehung der letzte Beweis für sie sein wird. Der letzte Beweis, dass er der Messias ist. Der letzte Beweis, dass er der von Gott gesandte Christus ist. Noch einmal, die Auferstehung ist ein Beweis, dass das Sühnopfer von Gott angenommen wurde. Und im Umkehrschluss bedeutet es, wenn es keine Auferstehung gibt, dann gibt es auch keine Sühneopfer für unsere Sünden. Das heißt, wir sind immer noch in unseren Sünden. Der 6. Punkt, Vers 18. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Ja. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann sind alle die, die in Christus gestorben sind, auf ewig verloren. Ich habe vorhin einige Glaubenshelden aufgelistet, wir können es weiterführen. Wir können es endlos weiterführen. Apostel, Petrus, Paulus, Jakobus, Johannes, zentrale Figuren der Kirchengeschichte. Luther, Zwingli, Huss, Whitfield, Wesley, Spurgeon, Georg Müller, Hudson Taylor. Und ich kann hier weitermachen. Damaris, Thiago, Elias, Toni. Und ich kann komplett durchgehen. Ich kann hier jeden Namen nennen. Wir alle wären auf ewig verloren. Wir alle hätten keine Hoffnung. Und das sind die Folgen dieser fatalen Irrlehre. Die Auferstehung gibt es nicht. Das wären die fatalen Folgen. Wir wären alle ohne Hoffnung in der Hölle. Und diese Hoffnung auf die Herrlichkeit, auf ein ewiges Leben nach dem Tod, das ist doch etwas, das uns Perspektive gibt, das uns durch unser Leiden durchträgt. Gott hat uns diese Perspektive gegeben. Und deswegen sagt Paulus auch im Römerbrief, das habe ich jetzt nicht auf der Folie, aber er sagt, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das, was danach kommt, das soll uns trösten, das soll uns Mut machen, Hoffnung machen. Das ist nicht alles hier auf dieser Erde, das ist nur ein Teil, ein ganz kurzer Teil. Vielleicht 80 Jahre, wenn es hochkommt, vielleicht noch ein paar mehr. Aber dann ist es vorbei und dann beginnt die Ewigkeit. Und was ist dann? Und da kommen wir langsam so wieder zurück auf den König Heinrich, den 8. Was ist dann? Es ist nicht alles nur hier. Es geht nicht nur um das Leben hier, sondern es geht auch um das danach. Und Gott gibt uns Hoffnung auf ein Leben danach. Er gibt uns eine feste Zuversicht, eine Perspektive auf eine Ewigkeit mit ihm. Und deswegen beendet Paulus dieses Kapitel auch mit großartigen Worten. Und ich gehe zu den Versen 54 bis 57. Und da heißt es, wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott dabei sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Weil Christus auferstanden ist, ist der Tod und die Sünde besiegt. Und wir kommen zu unserem letzten Punkt und machen wir es kurz. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist Christus tot, ist unsere Verkündigung inhaltslos, der Glaube inhaltslos. Dann waren es falsche Zeugen, sind wir immer noch in unseren Sünden, dann sind wir ewig verloren. Fazit, wir sind die elendsten von allen Menschen. Und da hat er recht. Und da müssen wir uns wirklich fragen, wenn das stimmt, was machen wir da noch hier? Warum versammeln wir uns hier? Ich möchte kurz in die Apostelgeschichte gehen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Wir setzen alles auf eine Karte, ist uns das bewusst? Und wenn die Karte falsch ist, dann ist alles nichts. Dann lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. So lesen wir es in dem Kapitel 1. Korinther 15, einige Verse weiter. Und jetzt kommen wir aber zu dem schönsten Teil. Ich weiß nicht, wie ihr empfindet, wenn ihr diese Liste seht, aber ich finde es ziemlich deprimierend, darüber so zu sprechen, was wäre, wenn. Aber ich denke, es ist wichtig. Und jetzt kommt ein Wendepunkt in diesem Kapitel. Und es ist, denke ich, der schönste Teil. Und es sind eigentlich zwei Worte, die hier die Wende einleiten. Nun aber, Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Und jetzt drehen wir das Ganze einfach mal um. Wenn es eine Auferstehung gibt, dann lebt Christus. dann ist unsere Verkündigung wertvoll. Dann ist der Glaube wertvoll. Die Zeugen waren wahrhaftig. Es gibt Sündenvergebung, es gibt eine ewige Errettung und wir sind die glücklichsten Menschen von allen. Auch wenn man das uns vielleicht nicht immer ansieht. Der erste Punkt, Jesus Christus lebt. Was bedeutet es, dass Jesus Christus heute noch lebt? Es bedeutet, dass wir eine echte, lebendige Beziehung zu jemandem haben, zu dem auferstandenen Christus. Wenn ich Gottes Wort lese, dann redet Gott. Wenn ich bete, dann rede ich mit Christus. Eine alte Frau wurde mal von einem liberalen Theologen gefragt, woher weißt du eigentlich, ob Jesus Christus lebt? Und sie antwortete, das ist gar keine Frage. Ich habe gerade heute Morgen mit ihm geredet. Und ich hoffe, dass du das auch sagen kannst, dass Jesus Christus für dich genauso lebendig ist, eine Person, dass es eine Beziehung ist, eine echte Beziehung. Ich habe heute morgens Matthäus 28 gelesen und da sehen wir, nach der Auferstehung trifft Jesus seine Jünger in Galiläa und es müssen schlimme Tage für die Jünger gewesen sein. Sie waren ja, die haben alles auf eine Karte gesetzt. Sie waren so lange mit Jesus zusammen und jetzt 3 Tage von ihm getrennt. Er war tot, keine Hoffnung mehr, keine Ziele mehr. Was machen wir jetzt mit unserem Leben? Und jetzt steht er wieder vor ihnen. Er ist auferstanden. Was für ein Gefühlschaos. Und er sagt dann Folgendes, und das gilt auch uns. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Was für eine Verheißung. Jesus lebt und er möchte eine lebendige Beziehung mit uns Menschen haben. Kennst du Jesus und hast du eine Beziehung zu ihm? Wenn die Auferstehung wahr ist, dann lebt Christus heute. Zweitens, unsere Verkündigung ist wertvoll. Dann ist unser Predigen und unsere Verkündigung nicht inhaltsleer und auch nicht neutral, sondern wertvoll, relevant. Es ist inhaltsreich, denn es kommt aus Gottes Wort. Und Gottes Wort ist zuverlässig. Es ist die Wahrheit, irrtumslos. Wir leben in einer Zeit, wo jeder so ein bisschen seine eigene Wahrheit definieren kann, aber es gibt noch zeitlose Wahrheit. Es gibt von Gott gegebene Wahrheit. Schwarz-Weiß-Wahrheit. Gerade in Bezug auf die Errettung. Es gibt viele Themen, wo wir auch nicht die volle Erkenntnis haben, aber gerade in Bezug auf die Errettung gibt es eine ganz klare Wahrheit, dass wir allein durch Glauben an Christus gerettet werden. Kein Spielraum, keine Toleranz. Unsere Verkündigung ist wertvoll. Wir predigen Jesus Christus, den Auferstandenen. Und nicht nur wir, Gott sei Dank, so viele Gemeinden, gerade heute, überall auf der Welt, wird Jesus Christus gepredigt. Und ich finde es auch immer wieder ermutigend, wenn ich junge Leute sehe, die hier auch bei den Predigten mitschreiben oder wenn man sich Notizen in der Bibel macht oder markiert, dass man in der Predigt oder bei der Verkündigung auch aktiv ist, auch im eigenen Bibelstudium, dass man mitschreibt, sich selber was notiert. Behaltet das bei. Die Predigt, die Verkündigung ist relevant. Gottes Wort ist relevant. Es ist, hat so eine Kraft, so einen starken Einfluss auf unser Leben. Und das liegt nicht an den Predigern, die hier vorne stehen, sondern die Relevanz kommt aus der Schrift, wegen der Botschaft der Bibel. Der dritte Punkt, ich muss mich ein bisschen beeilen, der Glaube ist wertvoll. Genauso wie die Verkündigung wertvoll ist, ist auch der Glaube nicht inhaltslos, sondern wertvoll. Wir leben in der Welt wie alle Menschen. Wir haben Widerstände, wir erleben Verletzungen, Schwierigkeiten, gar keine Frage. Aber im Glauben müssen wir mit diesen Dingen anders umgehen. Wir müssen unsere Gedanken in Zucht nehmen, gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Gott entgleitet nichts, alles bleibt unter seiner Kontrolle. Und wir können vieles nicht erklären, aber wir sollen ihm im Glauben vertrauen. Der Glaube ist nicht nur etwas für die ersten 2 Stunden am Sonntag hier im Gottesdienst, sondern für die gesamte Woche. Der Glaube soll in allen Lebensbereichen relevant sein, sichtbar sein, er soll einwirken. Wir sollen im Glauben leben und Gehorsamsschritte im Glauben gehen. Viertens, wenn Christus auferstanden ist, dann sind die Glaubenshelden in der Schrift keine Lügner und auch keine fehlgeleiteten Fanatiker, sondern Vorbilder. Und wir sollen uns die Glaubensvorbilder auch als Beispiel nehmen oder als Vorbild nehmen. Auch die aktuelleren Vorbilder sollen wir uns zum Vorbild nehmen. Ja, wenn wir die aus der Kirchengeschichte die Männer nehmen oder die Frauen, wenn wir Biografien, wir sollen Biografien lesen. Es ist hilfreich, um aus ihrem Leben zu lernen. Nicht um sie anzubeten, nicht um sie an Christi statt zu stellen, sondern um von ihrer Nachfolge zu lernen, um zu sehen, wie sie ihr Leben in der Nachfolge gelebt haben. Es waren wahrhaftige Zeugen, echte Vorbilder. Fünftens, es gibt Vergebung der Sünden. Es gibt echte Reinigung, vollständige Reinigung, sodass wir absolut gerecht vor Gott stehen, nämlich bekleidet mit der Gerechtigkeit Jesu. Und die Bedeutung der Auferstehung Jesu wird uns auch in der nächsten Stelle sehr klar. In Hebräer 7, Vers 25 heißt es, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Auch ein wichtiges Merkmal. Wäre er nicht auferstanden, würde er nicht für immer leben, um für uns einzutreten. Und weil er lebt, kann er heute beim Vater sein und für uns eintreten. Er ist unser Fürsprecher, unser Verteidiger beim Vater. Und wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Was für eine Stellung in Christus. Der sechste Punkt, ewige Errettung. Wenn Christus auferstanden ist, dann dürfen wir uns auf ein Wiedersehen freuen mit unseren Liebsten, die in Jesus Christus gestorben sind. Und hier werde ich jetzt nur den Text sprechen lassen. Das sagt es gut aus. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihm entrückt werden in die Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Wir werden beim Herrn sein alle Zeit. Das soll uns ein Trost, eine Ermunterung sein. Und siebtens, wenn Christus wirklich auferstanden ist, dann soll unsere Hoffnung, unsere Freude und auch unser Glück nach außen hin sichtbar sein. Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wären wir die elendsten Menschen. Und hier wiederum im Umkehrschluss bedeutet es, wenn er auferstanden ist, dann sind wir die glücklichsten Menschen. Es gibt einen Witz, sitzen zwei im Wartezimmer und da fragt der eine den anderen, hast du ein Magengeschwür oder bist du ein Christ? Und das ist hart, aber es zeigt manchmal, dass wir gar nicht diese Freude ausstrahlen, dass wir manchmal so getroffen sind oder dass wir so betrübt durchs Leben gehen und gar nicht die Freude zum Ausdruck bringen, die wir in Christus haben. Unser Glück darf nach außen hin sichtbar sein. Soll natürlich nicht gekünstelt sein, aber wir haben eine Freude in Christus, die wir der Welt zeigen dürfen. Unser Glück finden wir nicht in einem Auto oder irgendeinem Gegenstand oder in einem Urlaub oder in irgendeiner Unterhaltung. Manchmal geben uns diese Dinge für einen kurzen Moment des Glücks, aber das verfliegt dann wieder schnell und wir brauchen das Nächste. Aber wahres Glück, das wirklich bleibt, das finden wir allein in Jesus. Alles hängt von der Auferstehung Jesu Christi ab. Ohne die Auferstehung ist alles nichts. Und ich möchte schließen mit dem letzten Vers aus dem Kapitel, dem Vers 58. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Also wenn du erlöst bist, dann lass dich von der Freude und von der Hoffnung der Auferstehung anstecken. Wir haben gesehen, was wir durch die Auferstehung haben in Christus. Lass dich von der Freude und der Hoffnung der Auferstehung anstecken. Stimm in diesen Lobgesang ein, den wir gleich singen werden. Er ist auferstanden und lebt. Und wenn du nicht zu den Erlösten gehörst, dann musst du dich einreihen bei dem englischen König Heinrich dem VIII. Und dann zählst du zu den Narren, die sich nicht auf die größte Reise ihres Lebens in ein Land ohne Wiederkehr vorbereitet haben. Komm zu Jesus, dem Auferstandenen. Bitte ihn um Rettung und bitte ihn, dass er dich erlöst. Er verspricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Bekenne ihm deine Schuld und glaub an Christus. Versöhn dich mit Gott, damit auch du mit uns singen kannst. Christus lebt, er lebt in der Tat. O, singt Halleluja. Stimmt ihr Erlösten den Lobgesang ein. Er ist auferstanden und lebt. Amen. Lasst uns zusammen aufstehen und dieses Lied singen.